RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 4. Juni 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Chronik der Woche, Vergangenheit und Gegenwart, Fokus der Woche, Interessantes aus der Heimat, dies und das und im Anschluss unser Programm Hörerbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Rusyah, Puji Astuti, Sri Unun, Egi, und Dora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Der stellvertretende Leiter des Parlaments ist gegen eine politische Macht der Cyberbehörde. Das indonesische Ministerium für Energie und Mineralvorkommen will PT Freeport Indonesia dazu verpflichten, eine eigene Smelterei zu errichten. Das Ministerium für Bildung und Kultur führt eine Messe zur Gründung der Pancasila durch. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Die indonesische Cyber- und Staatsgeheimdienstbehörde wird nun offiziell gegründet werden, nachdem der indonesische Präsident Joko Widodo den Präsidialerlass Nummer 53 von 2017 unterzeichnet hat. Der stellvertretende Leiter des indonesischen Parlaments, Fadlizon, sagte dies der Presse in Jakarta. Laut Fadlizon werde das Parlament die Gründung dieser Behörde unterstützen, wenn diese gute Ziele habe. Wenn die Gründung dieser Behörde dazu diene, die Macht zu verewigen, werde das Parlament die Gründung dieser Cyber- und Staatsgeheimdienstbehörde ablehnen. Daher hoffe er, dass diese Behörde von der Regierung verantwortlich geführt werde. Die Verhandlungen zwischen der Regierung und der Mine PT Freeport Indonesia laufen immer noch. Der Generalsekretär des indonesischen Ministeriums für Energie und Mineralvorkommen, Teguh Pamuji, sagte in Jakarta, dass die US-amerikanische Mine immer noch die Verpflichtung habe, die Smelterei zu errichten. Er berichtete über einige Punkte, über die noch Übereinstimmung nächste Woche von beiden Seiten erzielt werden müssen. Teguh Pamuji fuhr fort, dass PT Freeport Indonesia nicht über die Chancen zur Vereinigung mit PT Aman Mineral Nusantara, welche im Besitz einer Smelterei sei, diskutieren werden. Demzufolge werde die Regierung der US-amerikanischen Mine eine kommende 5-jährige Frist geben, eine Verarbeitungsfabrik zu errichten. Teguh Pamuji fügte hinzu, die Regierung und PT Freeport Indonesia wurden über den Beginn der Errichtung und über die Kosten dieser Fabrik für die Aktivität des Konzentratsexportes diskutieren. Das indonesische Ministerium für Bildung und Kultur fuhr vom 2. Juni bis zum 15. Juni dieses Jahres im Nationalmuseum in Jakarta eine Messe zur Gründung der Staatsideologie der Pancasila durch. Die Durchführung dieser Messe dient dazu, den Gründungstag der Pancasila am 1. Juni zu feiern. Diese Messe wird in Zusammenarbeit mit dem Kulturgeneraldirektorat des Bildungsministeriums dem indonesischen Nationalarchiv und der Nationalbibliothek durchgeführt. Der Kulturgeneraldirektor Hilmar Farid sagte in Jakarta, es sei für das Volk sehr wichtig, über die Gründung der Pancasila als Staatsideologie zu erfahren. Diese Messe könne zur Anwendung des Inhalts der Pancasila beitragen. Diese Messe wurde vom Minister für Bildung und Kultur, Muhajir Effendi, eröffnet. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurzwerte. Der Euro liegt heute bei 14.883,30 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurzwert von 13.649,76 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.297 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig. Bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglosemar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglosemar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglosemar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum, um einen Urlaub in Joglosemar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und um wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Interessantes aus der Heimat. Einige wichtige Informationen der Woche werden wir Ihnen in diesem Programm erläutern. Der erste Bericht kommt aus Kupang, aus Nusa Tenggara. Das Kommunikationsforum der Regionalführer von Nusa Tenggara und einige Gesellschaften in der Stadt Ende führten am 31. Mai ein gemeinsames Gebet im Rahmen des Gedenkens an den Gründungstag der indonesischen Staatsideologie Pancasila Duri. Der Kommandant des Militärbezirks 161 Wirasakti von Kupang, Brigadier General Teguh Muji Angkasa, der dieses Gebet leitete, sagte, dies sei Teil des Respekts, der Bevölkerung aus Nusa Tenggaras für den ersten indonesischen Präsidenten Soekarno, der die Gründung der Pancasila als indonesische Staatsideologie initiierte. Die Stadt Ende war damals der Ort der Gründung. Das Programm des Gedenkens wurde mit dem Gebet von Führern der Religionen in der Stadt Ende, wie Katholiken, protestantischen Christen, Muslims, Buddhisten und Hinduisten begonnen. Man verließ dabei poetische Gedichte über den Kampf von Soekarno, auch bekannt als Bung Karno, in der Stadt Ende. Eine weitere Information kommt aus Pekalongan, Central Java. Die Anhänger der Religion Konghucu in der Stadt Pekalongan wurden am 30. Mai di Tradition Pekcun im Torstencil Pasir Kencana Duri. Der Vizeleiter des Oberstenrates der Konghucu Indonesians Bratayana Ongkowijaya sagte in Pekalongan, dass die Tradition des Pekcun oder Tuan bei den Konghucu Anhänger ein großes Gebet für Gott auszusprechen, dann ausgeübt werde, wenn die Natur eine Disharmonie erlebe, die extreme Naturphänomene auf der Erde hervorrufe. Er fuhr fort, in dieser extremen Lage sollten die Konghucu-Anhänger daran denken, dass die Menschen nicht die einzigen wichtigen Wesen im Teil dieser Natur seien. Naturphänomen werden deshalb auch nicht als Strafe interpretiert. Das Ritual Pekcun beginnt man dem Umzug von Opfergaben, der von dem chinesischen Tanz Barongse begleitet wird. Danach wird ein Gebet ausgesprochen. Der Vizebürgermeister von Pekalongan, Sailani Mahfud, hofft, dass diese Tradition des Pekcun auch eine Webung für den Tourismus in der Gegend Pekalongan werden könne, um die Wirtschaft der dortigen Bevölkerung anzukurbeln. Der letzte Bericht kommt aus Blitar, Ostjava. Die Bevölkerung von Blitar feierte am 31. Mai den Gründungstag der Staatsideologie der Pancasila durch einen Besuch am Grab des Proklamators Indonesien Soekarno, auch Bung Karno genannt. Der Bürgermeister von Blitar, Muhammad Samanhudi, sagte, dass die Gedenkfeier des Pancasila Gründungstages am Abend durchgeführt worden sei, da diese gleichzeitig mit der Fastenzeit des Ramadan zusammengefallen sei. Diese Gedenkfeier hatte das Thema Ich bin Indonesien. Ich bin Pancasila als Einigung der Nation, die Verschiedenheit in der Einheit. Die Feier begann man mit dem sogenannten Ritual Bendolan Pusaka vor der Residenz des Blitar Bürgermeisters am Büro der Stadtverwaltung Blitar. Pusaka bedeutet auf Deutsch Erbstück. Es geht dabei um den in einer Holzkiste aufbewahrten Pancasila-Text, der Redetext von Bung Karno am 1. Juni 1945 und die Fahne merah putih, also die rot-weiße Fahne. Nach diesem Ritual hörte man das traditionelle Lied Mocopat, das über die Geschichte der Gründung von Pancasila erzählt. Danach brach man das Fasten und betete gemeinsam. Die Feier des Pancasila Gründungstages fand um 20 Uhr westindonesischer Zeit auf dem offenen Platz statt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 4. Juni wie folgt. Wir beginnen mit den Ereignissen vom 4. Juni 1920. An diesem Tag wurde der Vertrag von Trianon unterzeichnet. Der Vertrag von Trianon, auch Friedensvertrag von Trianon, war einer der Pariser Vorortverträge, die den Ersten Weltkrieg formal beendeten. Er besiegelte 1920 die 1918 oder 19 erfolgten Sezessionen aus dem Königreich Ungarn bis 1918 mit Österreich in der Realunion Österreich-Ungarn verbunden, nachdem für die Doppelmonarchie verloren Krieg. Ungarn musste damit völkerlich verbindlich zur Kenntnis nehmen, dass zwei Drittel des Territoriums des historischen Königreichs Nachbar- und Nachfolgestaaten zu fehlen. Die ungarische Delegation unterschrieb den Vertrag unter Widerspruch am 4. Juni 1920. Zu den signierten Mächten zählten Großbritannien, Frankreich und Italien, Japan, Belgien, Siam, Griechenland, Nicaragua, Panama, das im Herbst 1918 widerstandene Polen, Portugal, Rumänien, das neu gebildete Serbisch-Kroatisch-Slowenische Königreich und die neue Tschechoslowakei. Die Vereinigten Staaten unterzeichneten den Vertrag nicht. Ungarn und die USA beschlossen den Frieden in Washington D.C. mit einem separaten Vertrag auf Grundlage des Vertrags von Trianon, jedoch ohne die Artikel zum Völkerbund, bei dem USA Beobachterstatus hatten. Willkommen zu den Ereignissen vom 4. Juni 1928 hat der Präsident der Republik China, Zhang Zuolin, von japanischen Truppen getötet. Zhang Zuolin ist einer von Chinas Warlords von Ära der Republik China am Anfang des 20. Jahrhunderts. Er ist ein Warlord von Manchurei und einmal große Gebiete im nördlichen Teil von China kontrolliert. Unter der Herrschaft der Republik China war er als Präsident in der Zeit von 18. Juni 1927 bis zu seinem Tod. Er pausenlos Kriege führen, Territoriums zu erweitern. Als Folge wurde er von den Japanern in einer Art und Weise mit dem Zug, er auf seinem Weg reiste, nach Hause nach Shenyang bombardiert, getötet. Diese Morde ist von einer kleinen Gruppe von Soldaten aus Guangdong-Truppen und Kräften von Höhenoffizieren Guangdong, Oberst Daisaku Komoto, durchgeführt. Er ist Teil einer von Verschworung, den meisten der Manchurei außerhalb der südlichen Manchurei-Eisenbahn in Japan nach dem Russisch-Japanischen Krieg vorgelegt zu sichern. Wir beenden unser Programm mit den Ereignissen von 4. Juni 1989 Ufa zug Unglück in der Sowjetunion. Ufa zug Unglück war eine Explosion auf der Kuibyschew Railway am 4. Juni 1989 in der Sowjetunion, etwa 50 Kilometer von der Stadt Ufa. Es war ein Zugunglück, das die tödlichste in russischen und sowjetischen Geschichte ist, mit 575 Menschen getötet. Die Explosion erfolgte, nachdem ein Rohr des verflüssigten Erdgas erzeugt eine leicht entzündliche Wolke, die sofort gezündet durch Funken von zwei Personen zog, das Blei in die entgegengesetzte Richtung in der Nähe der Stelle des Lecks zu schmelzen begann. Beide Züge werden viele Kinder tragen. Nach offiziellen Angaben 575 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 800 weitere Menschen wurden verletzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service in Jakarta.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Grenzpunkt der Woche behandelt heute das Thema die Verwicklung von TNI in der Terrorismusbekämpfung, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla ist mit dem Präsidenten Joko Widodo angesichts der Verwicklung der indonesischen Streitkräfte TNI in der Terrorismusbekämpfung einverstanden. Yusuf Kalla betont aber, dass die direkte Verwicklung der TNI-Soldaten in der Terrorismusbekämpfung ihrem Bedarf entsprechen solle. Yusuf Kalla zufolge sei die Terrorismusbekämpfung das Interesse des Landes und des Volkes, denn der Terrorismus orientiert sich auf das Verbrechen, das die Menschenrechte verletzt. Yusuf Kalla sagte nach der Kabinettssitzung im Präsidentschaftspalast in Bogor, West Java dazu, die Terrorismusbekämpfung in Indonesien sei schon mit dem richtigen Weg durchgeführt worden. Dies wird gezeigt, dass einige Länder Indonesien dafür gelobt haben. Bei der Kabinettssitzung in Bogor wünschte der Präsident Joko Widodo sich, die Verwicklung der Staatssicherheitsapparate in der Terrorismusbekämpfung in Indonesien. Er forderte die Rolle der Streitkräfte TNI auf, um in die Revision des Gesetzes Nummer 15 vom 2003 über die Terrorismusbekämpfung einzufügen. Der Grund dafür sei, dass der Terrorismus mit der Staatssicherheitsfrage zu tun habe. Dabei beauftragte der Präsident den Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto, um die Fertigstellung des Gesetzentwurfs zu beschleunigen. Angesichts des Befehls des Präsidenten Joko Widodo traf sie der Minister Wiranto mit dem Vorsitzenden der Volksversammlung MPR, Zulkifli Hasan, und dem Vorsitzenden des Parlaments Setia Novanto im Parlamentsgebäude in Jakarta, um die Unterstützung zur Beschleunigung der Fertigstellung des Gesetzesentwurfs über Terrorismus zu bieten. Wiranto zufolge sei der Terrorismus ein Verbrechen gegen den Staat und müsse gemeinsam bekämpft werden. Deshalb müssen alle Volkskomponente, nicht nur Polizei, sondern auch die Streitkräfte, sich in der Aktion gegen den Terrorismus verwickeln. Des Weiteren sagte der Vorsitzende der MPR, Zulkifli Hasan, dazu, die Fertigstellung des Gesetzesentwurfs über Terrorismus sei einer der richtigen Schritte, um die Terroraktion in Indonesien zu bekämpfen. Ihm zufolge sei das neue Gesetz über Terrorismus sehr wichtig, damit die Sicherheitsapparate eine stärkere Grundlage haben, um die Terroraktion zu behindern und den Terrorismus-Effekt im Inland zu bewältigen. Der Leiter des Sonderausschusses für den Gesetzesentwurf über Terrorismus im Parlament, Muhammad Safi'i, bestätigte, dass die Rolle der Streitkräfte TNI bei der Terrorismusbekämpfung die Befugnis der Polizei nicht verletzen werde. Die Polizei spielt noch die große Rolle angesichts der Sicherheitsmaßnahmen. Muhammad Safi'i zufolge spielen die Streitkräfte TNI auch die Rolle dabei in den bestimmten Situationen, wie vor die Sicherung der ausländischen Bürger, Botschaften und auch Präsidenten sowie ihrer Familie. Die TNI-Rolle wird mit der Nationalen Behörde für Terrorismusbekämpfung BNPT koordiniert, da das Gesetzesentwurf über Terrorismus auch die Rolle der BNPT erleichtern wird. BNPT hat die Befugnis, die Streitkräfte bei der Terrorismusbekämpfung zu mobilisieren. Liebe Zuhörer, soweit der Grenzpunkt der Woche.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun unser Programm Chronik der Woche. Am 29. Mai gab der indonesische Präsident Joko Widodo seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Antiterrorgesetzentwurf zur Terrorismusbekämpfung bald fertig werde. Das sagte Joko Widodo im Präsidentenpalast Bogor West Java bei der Kabinettssitzung zur Vorbereitung des islamischen Feiertags Lebaran oder Idul Fitri 2017. Der Antiterrorgesetzentwurf solle bald vom Parlament fertiggestellt werden, da Indonesien dieses Gesetz benötige. Es werde die Arbeit der Sicherheitsapparate erleichtern, Maßnahmen im Vorfeld zu ergreifen. Die indonesischen Streitkräfte werden eine gewisse Macht in diesem Gesetzentwurf bekommen. Der Präsident fordert die Nationalbehörde zur Terrorismusbekämpfung, BNPT, auf, die Programme zur Bekämpfung des Terrorismus in Schulen, Gebetsstätten, Gefängnissen und in den sozialen Medien zu verbreiten. Am 29. Mai traf sich die ehemalige indonesische Präsidentin Megawati Sukarnoputri mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in im Blauen Haus in Seoul, Südkorea. Das ist das erste Treffen von Moon Jae-in mit der indonesischen Persönlichkeit. Bei diesem Treffen forderte Moon Jae-in Megawati auf, bei der koreanischen Wiedervereinigung zu helfen. Megawati wohnte der 12. Konferenz des Jeju Forums für Frieden und Wohlstand auf der Jeju-Insel bei. Am gleichen Tag war der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto bei der Kabinettssitzung im Präsidentschaftspalast in Bogor, Westjava anwesend. Dabei sagte Wiranto, die indonesische Regierung solle sich darum bemühen, gegen Terrorismus zu bekämpfen. Dazu müssen die indonesischen Streitkräfte TNI sich in der Terrorismusbekämpfung verwickeln. Der indonesische Präsident Joko Widodo habe aufgefordert, dass die Revision des Gesetzes bald fertiggestellt werden könne. Am 30. Mai empfing die indonesische Außenministerin Retno Marsudi ihren Amtskollegen aus Luxemburg, Jean Asselborn, im Büro des Ministeriums in Jakarta. Nach dem bilateralen Treffen sagte Asselborn, er kritisiere stark den Bombenanschlag letzte Woche in Kampung Melayu, Jakarta, der die Todesopfer und Verletzung einiger Menschen verursache. Sie benenne Indonesien als der pluralistische Staat, der die Minderheitsgruppe respektiere. Der Außenminister Asselborn respektiere auch die Bemühungen der indonesischen Regierung in der Entwicklung der Demokratie durch das Bali Demokratie Forum, das zum 10. Mal nächstes Jahr durchgeführt werde. Am 30. Mai gab das indonesische Außenministerium bekannt, es bekomme bisher noch keine offizielle Information von der philippinischen Regierung über den Tod, der durch die Militäroperation am 25. Mai in der Stadt Marawi indonesischen Stadtbürger. Der indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, ihr Ministerium setzte sich immer in Verbindung mit der philippinischen Autorität, die Information darüber zu bestätigen. Die Außenministerin fuhr fort, dass 16 Indonesier in Marawi aus Bandung, Westjava und Jakarta kämen. Die indonesische Regierung bemühe sich darum, diese 16 Indonesier nach Indonesien zu repatriieren. Am 31. Mai leitete der indonesische Präsident Joko Widodo in Jakarta die Sitzung zur Evaluierung der Realisierung der strategischen nationalen Projekte in Provinz Bengkulu. Er ist optimistisch, dass die Wirtschaft der Provinz Bengkulu sich besser in den kommenden Perioden entwickeln werde, wenn die Zentral- und Provinzregierung sich auf den Aufbau zur Lösung der Konnektivitätsprobleme in dieser Provinz fokussiere. Demzufolge werde die Konnektivitätserweiterung in der Provinz Bengkulu in der Lage sein, das Wirtschaftswachstumszentrum anzukurbeln und die Wirtschaft in den anderen Provinzen auf Sumatra zu fördern. Am 31. Mai riefen Indonesien und die Mitgliedsländer der Gruppe G33 beim Workshop der Welthandelsorganisation in Genf die Souveränität und Sicherung der Ernährung auf. Der indonesische Botschafter in Genf, Hasan Kleib, sagte, dieser Workshop diene dazu, die Meinungen von WTO über die Wichtigkeit des Instruments der öffentlichen Lagerhaltung für Ernährungssicherung aus Sicherheitszwecke und Sonderschutzmechanismus zu bekommen, um die Interessen kleiner und ärmer Landwirte in Entwicklungsländern zu schützen und die Ernährungssicherung, Lebenssicherung und die Dorfentwicklung zu realisieren. Die Gruppe G33 kämpfe um die Anerkennung der Rechte der Entwicklungsländer, kämpfe um kleine und arme Landwirte in jeweiligen Ländern zu unterstützen. Am 1. Juni leitete der indonesische Präsident Joko Widodo die Gedenkfeier des Gründungstages der Staatsideologie Pancasila vor dem Pancasila-Gebäude im indonesischen Außenministerium in Jakarta. Der Vorsitzende der Volksversammlung MPR, Zulkifli Hasan, las dabei den Text von Pancasila vor. Der Minister für Justiz und Menschenrechte, Rasona Lawli, las den Präsidialerlass über die Festlegung vom 1. Juni als National Feiertag im Rahmen des Pancasila-Gründungstages vor. Der Vorsitzende des Parlaments, Setia Novanto, las dabei die Präambel des Grundgesetzes 1945 vor und der Religionsminister Lukman Hakim Saifuddin leitete das Gebet bei dieser Zeremonie. Am 1. Juni feierte das indonesische Volk den 72. Jahrestag der Staatsideologie Pancasila. Diese Zeremonie wurde von Präsident Joko Widodo geleitet. Dabei rief Präsident alle Indonesier auf, aktive Rolle zu spielen, um Pancasila und die Einheit des indonesischen Territoriums zu schützen. Präsident betonte, die Regierung werde entscheidende Maßnahmen treffen, um alle Arten von Lehrern und Bewegungen, die gegen Pancasila die Gründungsverfassung 1945 und die Republik Indonesiens einschließlich der kommunistischen Lehre seien zu bekämpfen. Am gleichen Tag der Leiter der beratenden Volksversammlung MPR, Zulkifli Hasan, alle Indonesier auf, um den Inhalt der Staatsideologie Pancasila im alltäglichen Leben anzuwenden. Das sagte Zulkifli Hasan gestern in Jakarta nach der Gedenkfeier des Pancasila-Gründungstages. Demzufolge solle man durch diese Gedenkfeier den Inhalt von Pancasila im Leben wirklicher realisieren. In diesem Zusammenhang begrüßt Zulkifli Hasan den Präsidialerlass Nummer 45 von 2017 über das Präsidentenarbeitsteam für die Anwendung der Staatsideologie Pancasila. Am 1. Juni forderte der Befehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, die indonesische Bevölkerung auf, um den Inhalt der Staatsideologie Pancasila im alltäglichen Leben, vor allem nach der Veröffentlichung des Präsidentenerlasses über die Benennung des 1. Juni als der Gründungstag von Pancasila. Das sagte Gatot Nurmantio in Jakarta anlässlich der Gedenkfeier des Pancasila-Gründungstages. Die Ideologie müsse wie die Lehre aufgrund der Bildungsebenen von der Grundschule, der Mittelschule, Oberschule und so weiter unterrichtet werden. Er betonte, dass die Anwendung von Pancasila als Staatsideologie von der Regierung nicht nur im Plan sein solle. Diese solle bei der Bevölkerung seit früherem Alter realisiert werden und nicht Zeremonie sein. Am 1. Mai eröffnete der Minister für Bildung und Kultur Muhajir Effendi die Messe des Archivs der Gründung der Staatsideologie Pancasila im Nationalmuseum in Jakarta. Diese Messe findet bis zum 15. Juni statt. Die Durchführung dieser Messe dient dazu, den Gründungstag von Pancasila am 1. Juni zu feiern. Diese Messe wird in Zusammenarbeit mit dem Kulturgeneraldirektor, mit dem sogenannten Ministerium, dem indonesischen Nationalarchiv und der Nationalbibliothek durchgeführt. Am 2. Mai beendete die ehemalige indonesische Präsidentin Sukarno Putri ihre Teilnahme an dem Jeju Forum für Frieden und Wohlstand in Südkorea. Dieses Forum fand vom 31. Mai bis zum 2. Juni statt. Während ihres Besuches in Südkorea traf Megawati den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, der sie besonders aufgefordert, den Prozess der Wiedervereinigung von zwei Koreas zu vermitteln. Megawati Sukarno-Putri weihte auch den botanischen Garten im Gebiet Seigepo in der Mitte der Insel Jeju ein. Dieser botanische Garten wird mit dem gleichnamigen Namen Megawati Sukarno-Putri Yongwon oder Megawati Sukarno-Putri Garten genannt. Das war Chronik der Woche.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und um wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at VOI. .co.id vor dem 1. August 2017.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Dies und Das. Dieses Mal stellen wir Ihnen den Präsidentschaftszug vor. Liebe Zuhörer, neulich besuchten der schwedische König Karl Gustav XVI. Und Königin Sylvia Indonesien. Eine von ihren Aktivitäten in Indonesien war der Besuch des Bürgermeisters Ridwan Kamil von Bandung in der City Hall. Außerdem trafen der König und die Königin den Viking Fan Club, ein Fußballverein von Persib Bandung. Von Jakarta nach Bandung für das Königspaar mit dem Präsidentenzug in zwei speziellen Zugabteilungen namens Bali und Priorität. Der Bali-Bewagen hat eine Kapazität von 20 Personen. Der Innenraum ist dekoriert mit Gemälden aus Bali. Liebe Zuhörer, neben dem Präsidentenflugzeug gibt es auch einen Präsidentenzug für die täglichen Aktivitäten. Während der Präsidentenflug von der Luftwaffe betrieben wird, wird den Präsidentensorderung von der PT Kereta Api Indonesia Persero betrieben. Der Zug wurde 1967 als Präsidentenzug gebaut und bis heute noch verwendet, wenn eine präsidiale Sonderreise gemacht wird. Der Zug besteht aus vielen Wagen. Drei von ihnen sind Bali, Toraja und Archipel. Sie sind die luxuriösten im Besitz von PT KAI und werden nur für VIP-Reisen verwendet. Ihre Einrichtungen bestehen aus einem Esszimmer, einer Minibar, einem Tagungsraum, einem Karaoke-Raum und einem VIP-Raum. Alle sind von CCTV ausgestattet. Liebe Zuhörer, während der Baliwagen innen mit balinesischem Hintergrund bemalt wurde, ähnelt der Nusantara Wagen einem 5-Sterne-Hotel mit einem Tagungsraum mit Stühlen und einem Tisch mit Geschirr. Es gibt ethnische Bilder und Ornamente aus Sabang, Marokko. In ähnlicher Weise in der Toraja innen mit Gemälden und Gegenständen aus der Region ausgestattet. Der Wagen Toraja war der beliebteste der ehemaligen Präsidenten Susilo Bambang Yudhoyono. Neben ihm benutzte oft auch Vizepräsident Yusuf Kalla den Zug, wenn er einen Arbeitsbesuch auf der Insel Java abstattete. Liebe Zuhörer, das war dies und das. Morgen treffen wir uns wieder mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. In diesem Programm möchten wir Ihnen einige Briefe und E-Mails von unseren Zuhörern beantworten. Heute bin ich Egi am Mikrofon und will Sie begleiten das Manuskript von Frau Nunung Nursia verfasst. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Heute ist es der 8. Tag in dem Fastenmonat Ramadan. Während des Fastenmonats spielen wir vom Montag bis Sonntag die religiösen Lieder für Sie. Aber zuerst möchten unsere Zuhörer der Reihe nach grüßen. Hallo Bernd und Anna Seiser in Ottenau. Wir grüßen auch Dietmar Wolf in Hamburg, Dieter Leupold in Leipzig, Alfred Albrecht in Emmendingen, Lutz Winkler in Smitten, Jürgen Kruger in Potsdam, Volker Wilsley in Dillingen, Saar. Hallo, wie geht es Ihnen alle? In den letzten 3 Wochen war unsere E-Mail-Adresse ein bisschen ruhig. Was ist los? Wir warten auf Ihre Briefe und E-Mails. Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie unsere Sendung nun gut empfangen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Briefe und E-Mails. Wir würden uns noch über weitere Berichte von unseren Zuhörern freuen. Sie können unsere Sendung im Radio auf der Frequenz 9.25 kHz oder als Livestream auf www.vi.co.id hören. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Post an unsere Adresse Voice of Indonesia, Jalan Merdeka Barat, 4-5 Jakarta, Indonesia, schicken könnten. Bitte verwenden Sie nicht die Adresse PO Box 1157, denn diese kommt bei uns immer sehr verzögert an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe zuvor gesagt, wir möchten heute die religiösen Lieder für Sie spielen. Heute stellen wir Ihnen den indonesischen Sänger Afgan Sahreza vor. Zuerst wird Afgan ein Lied mit dem Titel Padamu ku bersujud oder auf Deutsch In Gott ich verbeuge singen. Viel Spaß beim Zuhören. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir grüßen nun Herrn Ben Seiser aus Ottenau und Frau Anna Seiser aus Ottenau, Deutschland. Hallo Ben und Anna, wie geht's? Am 29. Mai 2017 schickte Ben uns eine E-Mail. Ben schrieb: Nochmals, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung der Stimme Indonesien für unsere 36. überregionales TX-Treffen vom 13. Mai. Am 28. Mai 2017 hörte ich eure deutschsprachige Sendung von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC auf 9.25 kHz mit SINPO 24222, leider kein Internetempfang. Ben berichtete uns auch über 36. DX-Treffen in Ottenau wie folgt. 36. Überregionales DX-Treffen in Ottenau. Am Samstag, 13. Mai, trafen sich circa 30 Freunde des internationalen Rundfunkempfangs bereit zum 36. Mal in Mühltal, wo in den letzten Jahren seit der Gründung des RTI Hörclubs Ottenau war das diesmalige überregionale DX-Treffen auch wieder mit dem Radio Taiwan International Horror Club Treffen verbunden, wobei allerdings RTI-Redaktionsleiterin Chiu Biu von den Besuchern schmerzlich vermisst wurde. In diesem Jahr nahmen die Besucher wieder weiter an Reisewagen aus vielen Teilen Baden-Württemberg sowie auch aus Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt, der Schweiz, Italien und Indonesien in Kauf, um ihre Hobbyfreunde persönlich zu treffen. Ben Seiser übermittelte die Grüße für Teilnehmer der Hörtreffen, die dieses Jahr leider nicht teilnehmen konnten, und dankte allen Programmanbietern, die in ihren Sendungen sehr oft auf Zusammenkunft hingewiesen hatten. Außerdem wurden die größten mehrere deutschsprachigen Redaktionen und weitere Radiofreunde ausgerichtet, für die ich mich ebenso freundlich bedanken möchte, wie für die Grüße von Andreas Bündig und dem RT-Hörclub Berlin. An dieser Stelle beste Genesungswünsche an alle, die aus gesundheitlichen Gründen diesmal nicht teilnehmen konnten. Zu Beginn des Hörtreffens gab es, wie seit ihren Tradition, den Telefonanruf von Eva aus dem Sendestudio in Taipei und bot den Teilnehmern Gelegenheit, die Eindrücke aus Ottenau zu schildern. RTI-Hörgrupp Ottenau-Mitglied Oskar Schmidt aus Hamburg wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Für die einmalige Teilnahme an den Murktal-Treffen konnte Bill Seiser im Verlauf des Treffens Steffi Fass auf Neunkirchen, Günter Rauer aus Tübingen sowie die beiden RTI-Hörclub Ottenau, Ehrenmitglieder Michael Bilce aus Bad Homburg und Hans-Werner Lange aus Duisburg sowie gar für 20-malige Teilnehmer Rolf Holstein aus Karlsruhe aus Tschainen. Birgit Denker überraschte Bernd Seiser, der mit seinem Musikgruß aus den Produktionen von Anita und Alexandra Hoffmann so gut wie jeden Sonntag bei Hecki Heines Programm gefragt gespielt bei Radio 700 Schlager und Oldies vertreten ist mit einer Autogrammkarte von Anita und Alexandra. Nach den Jahren Pause nahm auch Antonio damals wieder am Hörtreffen teil. Ebenso fand nach 9-jähriger Unterbrechung Volker Wiesley wieder den Weg nach Ottenau. Danke Bernd für die Berichterstattung über 36. DX-Treffen. Nun hören wir wieder ein religiöses Lied mit dem Titel Pencari Jalanmu oder auf Deutsch Die Suche nach Gottes Weg zu, das von Afghan gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun grüßen wir Siegbert Gerhard in Ebrechenweg 88 60433 Frankfurt. Hallo Herr Siegbert Gerhard, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Am 29. Mai 2017 schickte Herr Siegbert Gerhard uns eine E-Mail. Mit der beigefügten PDF-Datei sendete Herr Siegbert Gerhard auch uns seine persönlichen Eindrücke und Nachbetrachtungen zum 19. KBS-WR-Hörtreffen am Samstag, 27. Mai 2017 in Mainz-Kastel, Deutschland. Insgesamt waren rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Red Wild gekommen. Den Freunden vom DKFM e.V. herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und auszeichnete Bewertung. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielen Dank für Kommen und auf ein Wiedersehen 2018. 18. So schreibt Herr Gerhard. Herr Sigbert Gerhard, Dankeschön für die E-Mail und Mitschnitte. Wir werden gerne Ihren Empfangsbericht bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangsberichte zu unserer Sendung zu senden könnten. Dann hören Sie wieder ein Lied mit dem Titel Kumohon oder auf Deutsch Ich bitte, das von Afghan gesungen wird. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun grüßen unsere anderen Zuhörer wie Herr Alexander, Kostu Käfig in der Ukraine, Dr. Afinas Sekot, PhD in Al-Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Andreas Müglich in Berlin, Herr Siddhartha Bhattacharya in Medipur, Indien, Herr Dmitri Elagin in Suratov, Russland, Herr Alex Shoroba in Hilden, Herr Andrew Kuznetsov in Riga, Lettland, Herr Maxim Mikhailishenko in Sankt Anastasievskaya ul Kalinina, Russland und Herr Stefan Duschke in Kerpen, Deutschland. Hallo, wie geht's es Ihnen alle? Haben Sie die QSL-Karten, die wir Ihnen geschickt haben, bekommen? Wenn noch nicht, seien Sie geduldig, ja, okay? Zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programms präsentieren wir Ihnen noch ein religiöses Lied mit dem Titel Terima kasih Cinta oder auf Deutsch Danke meine Liebe, das von Afghan gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder audio on demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1000 157, Jakarta 1011, Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.